ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Es war eine reißende Sturzflut, die alles mitriss, was ihr im Weg stand und zur tödlichen Falle aus Wasser, Schlamm und Geröll wurde. In Nepal hat sich eine Katastrophe ereignet, deren Ausmaß noch gar nicht abzusehen ist, deren Ursprung noch etwas ungeklärt ist, deren Bilder aber schrecklich sind und fassungslos machen. Mehr als 150 Menschen sind in Wassermassen zum Opfer gefallen. Es könnten aber weit mehr werden, denn mehrere hundert Menschen werden vermisst, darunter viele Touristen, denn die Himalaya-Region im Grenzgebiet zwischen Nepal und China ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Kletterer. Markus Spieker.
Diese Bilder schockieren die Welt. Von Menschen, die panisch flüchten vor den gigantischen Schlamm- und Wassermassen. An der Grenze zwischen Nepal und der von China verwalteten Provinz Tibet stürzt eine ganze Wand aus Geröll und Schlamm ins Flusstal. Sie begräbt Dörfer unter sich, reißt Brücken und Gebäude einfach mit. Und dann schießt die Flut weiter hinunter nach zentralen Nepal. Ich war auf dem Markt, da kam das Hochwasser und zerstörte fast alles. Viele Menschen waren gerade auf dem Weg ins Büro. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen vermisst oder tot sind. Hunderte Menschen werden vermisst. Die Anzahl der Totgeborgenen steigt stündlich. Einige der Verunglückten sind Pilger aus Indien, die nach Tibet unterwegs waren. Touristen sind ebenfalls unter den Vermissten, darunter nach Auskunft nepalesischer Behörden noch Deutsche. Außerdem viele Einheimische. Mein Schwager hatte hier einen Getränkeshop. Heute Morgen rief er mich an, er weinte und sagte, sein ganzes Haus sei weggespült worden. Drei Familienmitglieder wurden gerettet, aber sein Bruder ist weiter vermisst. Die Retter kommen kaum voran. Hubschrauber können in den überfluteten Tälern nicht landen. Vielerorts ist der Strom ausgefallen. Die Flut hat mehrere Wasserkraftwerke zerstört. Und die Gefahr zieht mit der Flut weiter flussabwärts. Im Nachbarland Indien wurden schon tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Möglicher Auslöser ist ein Erdbeben, durch das ein riesiges Stück Gletschereis abgebrochen sein könnte. Auch eine Gletscherschmelze kommt in Betracht. Forscher warnen seit vielen Jahren vor den Folgen der Erwärmung im Himalaya.
Und damit nach Deutschland und mitten rein in den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt, wo die Frage, wer lacht zuletzt, entschieden wird. Ulrich Siegmund von der AfD oder CDU-Ministerpräsident Sven Schulze? Nur noch anderthalb Wochen, dann wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Und ob Siegmund tatsächlich Schulze ablösen könnte oder nicht, das liegt auch am Abschneiden anderer Parteien. Eine Wahl, die Auswirkungen weit über das ostdeutsche Bundesland hinaus haben könnte. Die letzte ARD-Vorwahlumfrage dazu gleich. Zunächst ein aktuelles Stimmungsbild von Manuel Mehlhorn.
Dicht gedrängt stehen die Anhänger von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund auf dem Altmarkt in Zeitz. 2,5 Stunden lässt er sich gestern Nachmittag wie ein Popstar feiern.
Danke, hat mich gefreut. Herzlich willkommen in Sachsen-Anhalt. Bis später.
Von ihm erhoffen sie sich hier einen Politikwechsel oder, wie es viele hier nennen,
eine Wende. Wir haben das ja schon mal durch. Wir haben das schon mal durch. Uns hat man schon mal an der Nase rumgeführt, 28 Jahre. Und da sind die Leute auf die Straße gegangen und dann ist die Mauer gefallen.
Das Ziel der AfD in Sachsen-Anhalt, erstmals einen Ministerpräsidenten stellen und die Landesregierung alleine anführen.
Ich habe keine Lust mehr, dass Leute aus Berlin, aus dem Prenzlauer Berg oder von sonst wo, die noch nie in ihrem Leben wertschöpfend gearbeitet haben, über uns hier entscheiden wollen, die uns hier vor allem im Osten vorschreiben wollen, wie wir hier zu leben haben. Das wissen wir selbst am besten, aus dem Volk für das Volk.
Dieser Sound kommt hier gut an. Dass der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem einstuft, interessiert hier niemanden.
Ach ja, das ist doch ganz großer Käse, ist das rechtsextrem. Wenn ich sowas schön höre, da platzt mir die Schnurren.
Straßenwahlkampf wie Ulrich Siegmund für CDU-Amtsinhaber Sven Schulze kaum. Er setzt auf Gespräche mit Verbänden und Unternehmern, wie hier Montagabend in Wernigerode. Unterstützung bekommt er dafür von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Mit Erfahrung und Kontakten will Schulze punkten.
Wir sind nicht die Reichsten, wir sind auch nicht die Stärksten. Aber wir haben viele Verbündete. Und dass so viele Ministerpräsidenten auch jetzt hier nach Sachsen-Anhalt kommen, zeigt, dass ich diese Unterstützung auch deshalb kriege, weil ich eine Anerkennung habe unter den Ministerpräsidenten.
Einige Tage vorher in Tangerhütte. Der CDU-Ortsverband hat Schulze eingeladen, um in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Was ihn ärgert, dass Sachsen-Anhalt oft schlecht gemacht werde.
Es ist ja nicht alles schlecht, bloß es wird so vieles schlecht geredet.
Für mich ist im Moment meine Hauptaufgabe, mein Hauptthema, ist Jobs und Arbeitsplätze. Ja. Meine Aufgabe im Moment ausschließlich Jobs und Arbeitsplätze, die wir haben, sichern und in neuen Bereichen auch neue schaffen.
Auch SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann verweist auf die Erfolge der Landesregierung von CDU, SPD und FDP in den vergangenen 5 Jahren.
Das ist eine gesicherte Gesundheitsversorgung, das ist weiterhin eine stabile Kita- und Schulversorgung. Und natürlich schauen wir auch darauf, dass es den Unternehmen gut geht. Denn eins ist völlig klar, wir müssen in diesem Land darauf setzen, dass Menschen zu uns kommen, die hier bei uns arbeiten und unseren Wohlstand erhalten wollen.
Während die Linke bei der Landtagswahl auf ein 2-stelliges Ergebnis hofft, muss das BSW um den Einzug in den Landtag bangen. Ähnlich wie die Grünen, die für die Regierungsbildung zum Zünglein an der Waage werden könnten. Spitzenkandidatin Susanne Ciborra-Seitlitz wird von ihrem Bundesvorsitzenden Felix Banatschak unterstützt, hier beim CSD in Magdeburg. Einige Tage zuvor wurde Banatschak bei einer Wahlkampfveranstaltung bedroht.
Wir werden euch ausbeuten bis zum Letzten. Das kannst du mir glauben. Und dein Name, da steht in meinem Kopf drin.
Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, warum Sie so aggressiv sind, aber Sie sind
dumm. Bist.
Das TV-Duell im MDR am Abend war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Ulrich Siegmund hielt Schulze vor, an der Lebensrealität vorbeizuregieren. Der Ministerpräsident warf dem AfD-Spitzenkandidaten vor, für kein einziges Problem eine praktische Lösung anzubieten. Noch 11 Tage sind es bis zur Landtagswahl am 6. September.
In 1,5 Wochen wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt also einen neuen Landtag. Claudia Müller aus der ARD-Wahlredaktion hat aktuelle Zahlen zur Stimmung kurz vor der Wahl in dem Bundesland. Claudia, wie stehen die Parteien denn aktuell da?
Wenn schon am nächsten Sonntag in Sachsen-Anhalt gewählt werden würde, dann käme die CDU auf 22%. Das wäre der historische Tiefstwert für die Partei in dem Bundesland und würde große Verluste im Vergleich zur Wahl vor 5 Jahren bedeuten. Bei der AfD genau die gegenteilige Entwicklung. Sie könnte mit 42% ihr Ergebnis verdoppeln. Die Linke aktuell bei 11%, die SPD bei 8%, die FDP bei 3% wäre mit diesem Ergebnis nicht im Landtag vertreten. Die Grüne bei 6%, das BSW bei 4% wäre ebenfalls nicht im Landtag. Alle anderen Parteien aktuell bei 4%. Sie sehen hier gerade im Vergleich die Ergebnisse zur Wahl 2021. In den letzten Wochen haben wir aber auch einige Veränderungen gemessen. Im Vergleich zu Ende Juli zum Beispiel hat die AfD 1 Punkt gewonnen, die CDU 2 verloren, die Linke 2 verloren und SPD und Grüne jeweils 1 gewonnen. Und diese Veränderungen und auch mehr kann es natürlich noch bis zur Wahl geben. Denn diese Zahlen hier sind keine Prognose. Die sagen nicht das Wahlergebnis voraus, sondern sie messen die politische Stimmung in der aktuellen Woche. Und die Menschen sagen uns aktuell, 11%, dass sich die Parteipräferenz bei ihnen auch noch verändern könnte.
Tja, aber wenn es bei solchen Zahlen bliebe, welche Regierung wäre denn in Sachsen-Anhalt überhaupt möglich?
Ja, seit 2002 führt die CDU die Landesregierung in Sachsen-Anhalt an, möchte natürlich, dass das so weitergeht. Aber eine Mehrheit der Menschen findet sie dafür nicht. Denn aktuell sagen 41%, sie wünschen sich, dass die nächste Landesregierung von der CDU geführt wird. Und 42% wünschen sich eine Landesregierung, die von der AfD geführt wird. 17% machen dazu keine Angaben. Mit den aktuellen Zahlen, die wir aber gesehen haben, ist eine Regierungsbildung ohnehin herausfordernd. Die AfD hätte damit keine Mehrheit, bräuchte einen Partner, um zu regieren. Das war aber weder die AfD noch die anderen Parteien. Und die CDU, wenn sie gegen die AfD eine Regierung bilden möchte, dann müsste sie mit allen anderen im Landtag vertretenen Parteien zusammen eine Zusammenarbeit organisieren. Und das wäre neben SPD und Grünen auch die Linke. Dafür gibt es Beispiele, zum Beispiel in Sachsen und Thüringen. Aber wie blicken die Menschen in Sachsen-Anhalt darauf? Auf eine CDU-geführte Landesregierung gestützt durch die Linke sagen aktuell eine Mehrheit von 59%, das finden sie schlecht. Darunter vor allen Dingen die Anhänger der AfD. Gut finden das 32%. Unter den Anhängern der CDU noch etwas mehr Offenheit, jeweils 47% dafür und dagegen. Am Ende wird es aber vor allen Dingen eine Frage der Alternative sein, beziehungsweise der mangelnden Alternative am Tag der Wahl.
Claudia, vielen Dank für die Zahlen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Diese aktuellen AD-Wahlumfragezahlen, die konnten Sie natürlich noch nicht kennen, als Sie sich zu Ihrer zweitägigen Klausur trafen. Aber dass Ihre Parteien einen schweren Stand haben werden bei den anstehenden Landtagswahlen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, das war Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Kabinett auch vor dem heutigen Abschluss schon klar. Doch das Treffen in Neu-Hardenberg, das war ja auch nicht gedacht, um diesbezüglich noch letzte Weichen zu stellen, sondern vielmehr als eine Art Einschwören, die angedachten Reformen nun auch wirklich umzusetzen. Wenn man so will, ein Trainingslager für die Regierungsmannschaft, wie Philipp Jahn berichtet.
Tag 2 auf Schloss Neu-Hardenberg. Für einige Minister beginnt er sportlich. Johann Wadephul und Carsten Linnemann gehen joggen. Lars Klingbeil und Carsten Schneider steigen aufs Fahrrad. Beim Frühsport noch nach Parteien getrennt, geht es bei der Klausur dann um den Teamgeist für die kommenden Monate. Stichwort Rentenreform. Ministerpräsidenten beider Parteien hatten sich während der Sommerpause gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gestellt. Jetzt stellt der Kanzler klar:
Wir sind uns einig, dass wir alle Anreize zur Frühverrentung beenden müssen. Und dabei muss es auch bleiben. Das ist ein Kernstück der Reform. Der Trend zur Frühverrentung bei einer älter werdenden Gesellschaft, der muss gestoppt werden.
Hitzeschutz, die Sicherheitslage, der Wirtschaftskonflikt mit China. Viele Themen stehen auf der Agenda. Und über allem eine Frage: Wie kann es gelingen, das Wachstum anzukurbeln, Arbeitsplätze zu halten und zu schaffen?
Entscheidend ist, dass die Jobs der Zukunft in Deutschland entstehen. Und entscheidend ist auch, dass wir unabhängiger und souveräner werden, damit nicht in Washington oder in Peking über unsere Zukunft entschieden wird. Dass nicht die Tech-Bros im Silicon Valley mit ihrer gefährlichen Ideologie über die Zukunft der künstlichen Intelligenz entscheiden.
KI, so die Vorstellung der Bundesregierung, soll der Motor für den ersehnten Aufbruch sein, bis hinein in den kleinen Handwerksbetrieb. Es dürfe aber nicht bei schönen Worten bleiben, mahnt der Handwerkspräsident als Gast in Neu-Hardenberg.
Wir brauchen einen Stimmungsumschwung, und der wird nicht alleine durch eine Pressekonferenz kommen. Dazu ist konkretes Handeln nötig.
Die vor der Sommerpause verabredeten Reformen sollen nun schnell zu Gesetzen werden. Ein neuer Herbst der Reformen also, diesmal wirklich. Dann, hofft der Kanzler, klappt's auch mit dem Stimmungsumschwung.
Deutschland von morgen ist optimistisch und zuversichtlich. Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses. Wir müssen gemeinsam diesen weit verbreiteten Missmut abschütteln, der unser Land seit langer Zeit lähmt.
Neuen Mut schöpfen, nach vorn blicken. Eine Botschaft wohl nicht nur ans Land, sondern ein bisschen auch an sein eigenes Team. Auf die Frage, was für eine gute Bilanz am Jahresende passieren müsse, sagt der Kanzler:
Kein Streit.
Das allerdings hat sich die Koalition schon ein paar Mal vorgenommen.
Und nach der Klausur reiste Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil weiter nach Köln zur Computerspielmesse Gamescom. Von dort war er vor der Sendung für folgendes Gespräch zugeschaltet. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Der Kanzler beschwört in Neu-Hardenberg Aufbruchsstimmung. Sie geben sich etwas vorsichtiger und fordern vor allem Geschlossenheit für die anstehenden Reformen. Das klingt so, als wären Sie sich da nicht ganz so sicher, dass es die auch wirklich geben wird.
Nein, wir wollen den Aufbruch. Das ist auf dieser Klausur nochmal deutlich geworden. Wir wissen als Bundesregierung, worum es geht. Es geht darum, dieses Land wirtschaftlich wieder stärker zu machen. Das Wachstum muss zurückkommen. Wir wollen Arbeitsplätze sicher, neue schaffen. Und wir wollen unsere sozialen Sicherungssysteme auf Vordermann bringen. Und das alles in einer sehr, sehr schwierigen internationalen Lage. Darum geht es. Und dafür steht die ganze Bundesregierung. Und das wollen wir jetzt anpacken.
Ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil diese Geschlossenheit oder den Teamgeist, den haben Sie ja schon öfters beschworen. Und dann folgten ständig Durchstechereien. Erst hat es den Kanzler erwischt bei der Kabinettsumbildung, jetzt Sie beim Thema Zuckersteuer. Wieso sollte das mit der Geschlossenheit für all das, was Sie gerade angesprochen haben, was jetzt notwendig ist, nach dieser Klausur jetzt klappen?
Ich hoffe, dass alle sich bewusst machen, worum es geht. Der Koalitionsvertrag trägt die Verantwortung, trägt den Titel Verantwortung für Deutschland. Und das ist gerade in diesen Zeiten, wo so viel auf dem Spiel steht, wo die Rechtsextremen sich aufmachen, Macht in diesem Land zu übernehmen, wo Menschen bedroht sind, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, oder wo wir eben auch sehen, was international los ist. Da darf es nicht darum gehen, dass Papiere durchgestochen werden oder irgendwelche Spielereien, sondern da muss man ernsthaft an den Themen arbeiten, da muss man dann auch geschlossen und gemeinsam kommunizieren. Und ja, das sind schwierige Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich will persönlich alles dafür tun, damit Deutschland ein starkes Land bleibt. Und dafür trage ich Verantwortung und die will ich wahrnehmen. Und diese Ernsthaftigkeit habe ich jetzt aber auch während der Kabinettsklausur bei allen gespürt.
Wie passt dann aber dazu das heutige Machtwort des Kanzlers? Denn Friedrich Merz hat heute eine klare Absage etwa an die Frühverrentung erteilt. Er will am Aus der sogenannten Rente mit 63 festhalten. Eine Reihe von CDU-Ministerpräsidenten, die sehen das anders. Auch aus Ihrer SPD hört man da große Fragezeichen. Gehen Sie also davon aus, dass das nochmal angefasst wird?
Der Kanzler hat ja auch einen sehr wichtigen anderen Satz gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht um eine 1-zu-1-Umsetzung. Und natürlich wissen wir, dass wir diskutieren werden im Parlament, auch in der Regierung. Frau Baas wird jetzt die Gesetze vorlegen. Es wird Debatten mit den Arbeitgebern, mit den Gewerkschaften, mit dem Ministerpräsidenten geben. Aber das Ziel ist doch völlig klar. Wir wollen unser Rentensystem reformieren. Wir wollen das dieses Jahr tun. Aber klar ist eben auch, dass viele Sachen noch gar nicht richtig ausbuchstabiert sind. Wenn ich beispielsweise reingucke in die Vorschläge der Rentenkommission, dann wird da gesagt, die Politiker sollen rein in die Rente. Die sollen endlich auch mit in das System rein. Aber noch ist doch gar nicht klar, wie man das genau macht. Und über diese Fragen werden wir reden. Da werden wir auch Lösungen kriegen. Und der Bundeskanzler hat heute deutlich gemacht, dass die Regierung diesen Weg gehen will. Und ich stehe da auch dafür.
Dieser Weg der Bundesregierung setzt aber eher auf mittelfristigen Erfolg. Klar, viele dieser Reformvorhaben brauchen einfach Zeit, um zu wirken. Aber hilft das jetzt Ihren Wahlkämpfern und Wahlkämpferinnen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin nächsten Monat?
Herr Zamperoni, ich will schon sagen, wir sehen gerade auch schon erste Früchte unserer Entscheidung. Und ich will einmal das Sondervermögen erwähnen, das ja in meiner Verantwortung liegt. 500 Milliarden, das war sehr lange eine sehr abstrakte Zahl, eine riesige Zahl. Aber jetzt sind 50 Milliarden schon im Land auch unterwegs und werden verbaut gerade. Ich war selbst in Sachsen-Anhalt in Halle, habt gesehen, wie dort aus dem Sondervermögen in ein Wasserwerk investiert wird. Ich sehe an anderen Stellen im Land, dass damit Schulen modernisiert werden, dass die Bahn oder die Straßen erneuert werden. Also dieses Geld kommt jetzt vor Ort an und das sind die 500 Milliarden, die wir auf den Weg gebracht haben. Für manche sind das einfach riesige Schulden, aber ich sage, das sind vor allem Investitionen, die unser Land stärker machen, die dafür sorgen, dass es mit der Wirtschaft vorangeht und die auch den Zusammenhalt vor Ort stärken. Und das hilft dann schon, um Deutschland stärker zu machen. Und das erleben die politisch Verantwortlichen, aber vor allem die Menschen vor Ort jetzt sehr konkret.
Und dennoch, in Sachsen-Anhalt etwa, ist die AfD in Umfragen mehr als 5-mal so stark wie ihre SPD. Die Menschen da haben offenbar die Geduld verloren, um auf Wirkungen dieser Art oder mittelfristige Erfolge zu warten. Was sagen Sie denen?
Aber das merke ich doch selbst, dass Unruhe da ist. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, schwierige Entscheidungen zu treffen. Da gibt es auch Ablehnung. Aber umso mehr ist es wichtig, dass wir erklären, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir auch darauf setzen, dass diese Entscheidungen beispielsweise für mehr Investitionen, aber auch für Wachstum und die Sicherheit der Arbeitsplätze jetzt wirken und dass alle auch sehen, dass die Zahlen besser werden, wenn es um Aufträge für die Wirtschaft oder die Stabilität von Arbeitsplätzen geht. Aber klar ist auch, das will ich an der Stelle sagen, ich bewundere wirklich, wie die SPD in Sachsen-Anhalt kämpft. Es sind viele aus dem ganzen Bundesgebiet, die mit vor Ort sind, die an die Haustüren gehen, die dort kämpfen. Das ist eine wichtige Mission, die die SPD dort hat. Wir wollen verhindern, dass es einen Ministerpräsidenten der AfD gibt, dass die Rechtsextremen in unserem Land Macht übernehmen. Dafür sind wir gerade unterwegs. Wir wissen, die Ausgangslage ist schwierig, aber die Sozialdemokratie kämpft.
Sagt der Chef der Sozialdemokratie in Deutschland, Herr Klingbeil. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Alles Gute.
Jetzt mal eine Nachricht, die jedem Finanzminister gut gefällt. Die Bundesländer haben im vergangenen Jahr eine Rekordsumme an Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen. Es waren genau 21,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 60,8%. Dabei ging es nicht nur um schicke Villen, vor allem große Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro, oft aus Familienfirmen, wurden deutlich häufiger übertragen.
Philipp Kaufmann berät Vermögende bei Schenkungen und Erbschaften. Sein Geschäft boomt, weil viele Unternehmer aus geburtenstarken Jahrgängen jetzt ihre Firmen an die nächste Generation übergeben wollen. Sie fürchten, dass Steuergesetze zu ihrem Nachteil verschärft werden.
Was eben die aktuelle Lage, die Diskussion dazu geführt haben, dass die Leute vermehrt in Gestaltungen investieren, auf die Kinder übertragen, aufgrund der politischen Lage, der konjunkturellen Lage.
Die meisten Erbschaften und Schenkungen in Deutschland bleiben steuerfrei, wegen Freibeträgen von bis zu 500.000 Euro. Weil vor allem große Vermögen von mehr als 20 Millionen Euro im vergangenen Jahr übertragen wurden, erreichten die Steuereinnahmen aber ein neues Rekordhoch. Dabei ist der Unterschied zwischen Ost und West gewaltig. Von den gut 21 Milliarden Euro Steuereinnahmen entfielen mehr als 20 auf Westdeutschland, nur knapp 1 Milliarde auf die Ostbundesländer und Berlin.
Der Großteil dieser Erbmassen ist altes Vermögen, also nicht erarbeitetes Vermögen von neu an, sondern wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Beim schwäbischen Textilhersteller Trigema zum Beispiel zieht nun sie die Fäden. Bonita Grupp hat gemeinsam mit ihrem Bruder vor 2 Jahren das Unternehmen in Burladingen übernommen. Bei der Betriebsübergabe haben die Grupps legale Möglichkeiten genutzt, um hohe Steuern zu vermeiden.
Hier entsteht ja auch Produktivität, das heißt, daraus verdient der Staat ja auch wieder Steuergelder. Und es entstehen Arbeitsplätze, es werden Arbeitsplätze gehalten, es entstehen Investitionen in der breiten Fläche in Deutschland. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Auch er wurde früh Millionär als Erbe des Gründers der Allkaufkette. Kai Viehhoff spendet einen Großteil seines Geldes und sagt, Menschen wie er könnten ruhig mehr belastet werden.
Besteuerung ist eine Frage auch sozialer Gerechtigkeit. Und gerade sieht man das Gegenteil, dass beispielsweise ab 2028 der Körperschaftssteuersatz schrittweise sinken soll, aber an Sozialleistungen massiv gekürzt wird.
Viehhoff kritisiert, dass hohe Betriebsvermögen von mehr als 26 Millionen Euro verschont werden können, wenn anfallende Steuern die Existenz des Unternehmens gefährden. Wegen solcher Ausnahmen sind den Finanzämtern im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden Euro entgangen.
Wenn man sich überlegt, dass Menschen, die ein Unternehmen neu gründen oder ein Unternehmen erwerben, ja auch immer Kredite aufnehmen müssen, finde ich, kann man als erbende Person auch für die Erbschaft- und Schenkungssteuer gegebenenfalls einen Kredit aufnehmen.
Wenn diese Nachfolgen nicht wie geplant vielleicht über die Bühne gehen können und sich die Nachfolger für einen Verkauf entscheiden, ist es oft der Fall, dass diese Unternehmen dann eben in ausländische Hand kommen, in Investorenhand.
Die Grupps möchten die Erbschaftssteuer gerne umgehen. Dafür versprechen sie, Jobs und Löhne bei Trigema für 7 Jahre stabil zu halten.
Wer nicht das Glück hat, etwa eine Immobilie zu erben, der muss sich eine suchen. Mancherorts sehr sogar. Denn in Deutschland werden seit Jahren viel zu wenige Wohnungen gebaut. Eine heute vorgestellte Studie stellt fest, 2025 waren es rund 84.600 Wohnungen weniger als noch 2 Jahre zuvor, die fertig wurden. Das belastet zusehends auch Firmen, denen Fachkräfte fehlen, weil diese einfach keine Bleibe bekommen. Der Blick in die Historie verrät, dass das für Unternehmen jetzt kein neues Problem ist. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts war das eine Lösung. Hier in Essen errichteten große Firmen Siedlungen für ihre Arbeiter, auch um diese an sich zu binden. Passiert jetzt aber auch nicht von jetzt auf gleich. Über fehlende Baustellen von heute und frustrierte Azubis berichtet Johannes Koch.
Was sie hier bauen, kann er sich nicht leisten.
Na, alles gut? Alles gut bei dir?
Alles bestens.
Ann Schlutra ist Azubi bei einem Hamburger Bauunternehmen. Er will Industriekaufmann werden. Heute Ortstermin mit dem Projektleiter. 47 neue Wohnungen entstehen hier.
Und mit dem Blitzschutz hat alles geklappt?
Ja, mit dem Blitzschutz hat alles geklappt.
Alles Gute.
Ansch ist 20 Jahre alt und wohnt noch bei seinen Eltern.
Ich möchte auf jeden Fall ausziehen. Jedoch bin ich nicht in der Lage dazu. Ich habe mich umgeschaut nach Wohnungen, nach WGs, aber aufgrund des hohen Preises ist es für mich als Azubi nicht möglich.
Knapp 850 Euro verdient er netto im Monat. Eine eigene Wohnung in der Großstadt gibt es dafür nicht. Das ist auch in der Chefetage des Bauunternehmens angekommen.
Wir spüren deutlich, dass die dringend benötigten Auszubildenden, die wir brauchen, unseren Betrieb aufrechtzuerhalten und weiterzuführen, dass die gar nicht kommen können oder viele nicht kommen können, weil sie gar keinen Wohnraum finden. Und wir deswegen den Fachkräftemangel eigentlich viel schmerzhafter spüren, als es sonst sein müsste.
Egal, ob es um Berufseinsteiger oder um erfahrene Fachkräfte geht. Bundesweit spitzt sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt für alle zu. Zu dem Ergebnis kommen die Macher einer neuen Studie im Auftrag des Baustoffhandels. Wohnungsmangel als Wachstumsbremse, das sehen längst viele Ökonomen so.
Es gibt viel zu wenig Angebot, eine sehr hohe Nachfrage. Das treibt die Mieten und führt zu dem Problem,
dass viele potenzielle Arbeitnehmer nicht in die Städte ziehen und gewisse Jobs auch nicht annehmen können. Und wenn gewisse Stellen nicht besetzt werden, können gewisse Aufträge nicht angenommen werden, es kann weniger produziert werden, es gibt weniger Umsatz und das kostet in Summe gerechnet auch weniger Wachstum, bedeutet weniger Wachstum für die deutsche Volkswirtschaft.
Das Hamburger Bauunternehmen will nun selbst gegensteuern. In knapp 3 Jahren sollen hier auf dem Firmengelände 80 Azubi-Wohnungen entstehen, auch für Auszubildende anderer Firmen. Das Projekt wird von der Stadt Hamburg unterstützt. Mietpreis pro Wohnung unter 300 Euro. Für Ansch kommt das zu spät. Er wird vorerst weiter bei seinen Eltern wohnen.
Ich will meine eigenen 4 Wände, sei es ein Haus, sei es eine Wohnung. Das ist ein großer Traum von mir, schon von Anfang an.
Doch bis dieser Traum in Erfüllung geht, müssen wohl noch viele bezahlbare Wohnungen gebaut werden.
Was heute sonst noch wichtig war, jetzt weiter mit dir, Romy.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat einen Streit über die Gefahren seiner sozialen Netzwerke mit einem milliardenschweren Vergleich beigelegt. 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vorgeworfen, seine Dienste bewusst so zu gestalten, dass sie Minderjährige abhängig machen. Neben einer Zahlung von fast 17 Milliarden US-Dollar verpflichtete sich das Unternehmen auch zu neuen Schutzmaßnahmen. Für Nutzer unter 18 Jahren soll in den USA künftig unter anderem ein Zeitlimit von 2 Stunden gelten. Nachdem in US-Medien gestern über eine Reise von CIA-Chef Radcliffe nach Moskau spekuliert worden war, bestätigte Kreml-Sprecher Peskow heute den Besuch. Es hätten Gespräche mit dem russischen Geheimdienst stattgefunden. Zu den Inhalten machte Peskow keine weiteren Angaben, nannte den Austausch aber eine, Zitat, positive Entwicklung. Aus Washington gab es zunächst keine Reaktion. Er glänzte als bunter Exzentriker oder als schriller Bösewicht. Der Sänger und Schauspieler Tim Curry. Nun ist der Brite im Alter von 80 Jahren verstorben. Die Rolle seines Lebens war der bisexuelle außerirdische Wissenschaftler im Musical Rocky Horror Show. Die Inszenierung schaffte in kürzester Zeit den Sprung an den Broadway, wurde später verfilmt. Ein Erfolg, mit dem Curry auch in Hollywood zur festen Größe wurde.
Daddeln, zocken, gamen. Es gibt viele Arten, das Computerspielen zu bezeichnen. Aber es gibt nur ein Mecker für die Szene. Und das liegt am Rhein. In Köln startete heute die Gamescom, die nach eigenen Angaben weltweit größte Computer- und Videospielmesse. Bis zum Sonntag werden weit mehr als 300.000 Besucher erwartet. Keine Frage, die Branche boomt. Und auch wenn Asien als Innovationszentrum neuer Computerspiele gilt, hat sich in Europa auch eine wachsende Szene von Spieleentwicklern etabliert. Etwa in Serbien, wie Andreas Bachmann und Jan Koch berichten.
Rakia-Party auf der Gamescom. Die gute Stimmung am Messestand liegt nicht am serbischen Nationalgetränk. Die Gaming-Branche des kleinen Landes wächst rasant. Der Jahresumsatz liegt bei über 200 Millionen Euro. In den Entwicklungsstudios arbeiten rund 5000 Fachkräfte. Einer von ihnen ist Nikola Šoškić. Der Erfolg Serbiens habe mehrere Gründe, sagt er. Viele von uns haben schon in den 90er Jahren Computerspiele gespielt. Dazu kommen ein ziemlich starker IT-Sektor und auch eine ausgeprägte Kunstszene mit entsprechenden Kunsthochschulen und Fakultäten. Wenn man diese 3 Dinge zusammenbringt, dann kann daraus so etwas entstehen. Eine der großen serbischen Erfolgsgeschichten hat Nordeus in Belgrad geschrieben. Die Schöpfer des Handygames Top 11. Mehr als 150 Millionen Menschen spielen Fußballmanager. Sie können ihr eigenes Team aufbauen, ihr eigenes Stadion. Seit kurzem sind sogar deutsche Vereine verfügbar. Unsere Spieler können jetzt auch gegen Bayern München, Borussia Dortmund und die anderen Vereine aus der Bundesliga spielen. Das läuft hervorragend, sodass wir die Zusammenarbeit mit der Bundesliga langfristig besiegelt haben. Der Erfolg von Nordeus spricht sich schnell herum. 2021 kauft der US-Konzern Take-Two Interactive den Spieleentwickler. Der Ritterschlag für Serbien als Gaming-Standort. Seitdem entstehen im Windschatten der Großen auch zahlreiche kleine, unabhängige Entwicklungsstudios, so wie Shusha Games. Hier treffen wir Nikola Šoškić wieder. Mit seinem Team arbeitet er gerade an einem neuen Spiel. Inzwischen haben wir über 100.000 Nutzer auf der Wunschliste, ein Erfolg, mit dem wir nie gerechnet hätten. 17 Mitarbeiter hat Shusha Games und auffallend viele davon sind Frauen. Serbien gehört europaweit zur Spitze, wenn es um den Anteil von Frauen in der Games-Branche geht. Rund ein Drittel aller Beschäftigten sind Frauen. Auch fast die Hälfte aller Führungspositionen wird von Frauen besetzt. Damit liegen wir deutlich über dem europäischen und dem weltweiten Durchschnitt. Auf der Gamescom in Köln versucht Nikola Šoškić einen starken Partner zu finden, der sein neues Spiel auf den Markt bringt. Dieses Jahr ist besonders wichtig für uns. Es ist unser drittes Jahr hier und jetzt wollen wir mit unserem Spiel im Gepäck den nächsten Schritt auf den weltweiten Markt machen. Ein bisschen Zeit dafür hat er noch. Die Gamescom dauert bis Ende der Woche.
Man muss schon lange zurückblättern im Familienalbum der englischen Royals, um so eine Aufnahme zu finden. Prinz Harry und seine Frau Meghan umrahmt vom Kronprinzenpaar William und Kate. Zu tief sind die Gräben zwischen den Brüdern. Doch zumindest theoretisch ist so eine Zusammenkunft nun einfacher geworden. Denn nachdem Harry und Meghan vor lauter Königsfamilienkrach um Rassismus und Mobbingvorwürfe vor Jahren nach Kalifornien auswanderten, sind sie nun zurückgekehrt nach England. Warum und wie lange ist noch unklar, aber im Vereinigten Königreich, da fragen sich jetzt schon viele, wie lange das wohl gut geht, berichtet Christoph Prössel.
Es ist eine Postkartenwelt, eine Soap-Opera rund um ein Marmeladenimperium, das Prinz Harry und Meghan sich in den vergangenen Jahren in Kalifornien aufgebaut haben. Eine Rückkehr nach England, noch vor einem Jahr, undenkbar. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und die Kinder zurück ins Vereinigte Königreich bringe. Nun also doch, sie sind in England angekommen, ziehen in die malerische Landschaft der Cotswolds westlich von London, wie Medien berichten. Möglicherweise, um die Kinder auf eine englische Schule schicken zu können, vielleicht auch wegen des kranken Vaters, der gerade im schottischen Balmoral weilt. Es gab auch Berichte, dass Meghan eine Rolle in einer Serie angeboten bekommen haben soll. Doch die alte Zeit dürfte die beiden einholen. Das Paar warf dem Königshaus vor, 2021 sei diskutiert worden, wie schwarz wohl das Kind sei, das Meghan zur Welt bringen werde. Ob die Familie rassistisch sei, wollten Journalisten damals von Prinz William wissen. Die königliche Familie ist ganz bestimmt nicht rassistisch. In seinem Buch Spare plauderte Harry weitere Details aus, zum Ärger der Königsfamilie. Es gibt viel zu kitten im royalen Miteinander. Die große Befürchtung für den König und für William ist ja, was ist eigentlich noch privat oder wird in einer Doku landen. Es gibt Gerüchte, dass es eine große Netflix-Serie von Prinz Harry über Diana geben soll. Die beiden sollen auch in Zukunft keine offiziellen Aufgaben der Königsfamilie übernehmen. Sie sind Privatpersonen. Prinz Harry wird sich weiter um die Invictus Games kümmern, heißt es. Ein Sportfestival für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst körperliche oder seelische Schäden erlitten haben.
Und nun bitte ein königliches Wetter für morgen, Pilar.
Ja, je nachdem, wenn man Sommer mag, dann wird es morgen richtig königlich. Es wird überall eben sommerlich warm, teilweise sogar heiß. Das hält aber nicht so lange an, denn die Wetterlage deutet es schon an. Wir haben jetzt hier ein Tief vor Frankreich liegen und das ist uns schon ziemlich nahe gekommen. Wir haben die Warmfront gestern vor allem schon gespürt, heute noch mit dichteren Wolken über der Mitte. Aber danach ist es dann zumindest mal kurzerhand so ein bisschen freundlicher geworden. Es kommt mit einer Südwestströmung erstmal heiße Luft zu uns. Aber die Kaltfront von dem Tief, die ist schon so nah, dass sie dann vor allem in der Nacht zum Freitag schon die ersten kräftigen Schauer und Gewitter bringt und nachfolgend auch wieder kühlere Luft. Heute Nacht ist es meistens sehr ruhig, teilweise sternklar oder nur locker bewölkt. Und morgen geht es dann auch vor allem nach Osten hin mit viel Sonnenschein los oder nur lockeren Wolken. Im Westen sind insgesamt die Wolken schon so ein bisschen dichter, da merkt man schon den Wetterwechsel. Zum Abend hin kommen dann eben die Schauer und Gewitter aus Westen und Südwesten herein und die sind dann vor allem in den Abendstunden und Nachtstunden zeitweise auch kräftig und dann sind auch Sturmböen mit dabei. Im Osten bleibt es bis zum Abend hin freundlich. Die Temperaturen heute Nacht zwischen 18 Grad am Rhein und auf Rügen wird es mit 11 Grad ein bisschen frischer. Morgen dann überall sommerlich warm, zumindest mal abseits der Inseln. Überall 25 bis mindestens 30 Grad und vor allem in der gesamten Südwesthälfte sehr heiß, teilweise bis 34 Grad. Der Freitag dann Kontrastprogramm, überall Schauer und Gewitter möglich, zwischendurch auch mal längere trockene Phasen, aber vor allem so im Südosten auch mit Sturmböen. Das heißt, hier kann es dann ordentlich scheppern, bei bis zu 33 Grad noch mal heiß. Am Samstag ist es dann insgesamt ein bisschen kühler, in der Nordhälfte immer noch teilweise nass, im Süden schon wieder ein bisschen freundlicher, aber trotzdem die Temperaturen im sommerlichen Bereich.
Zunächst aber auf jeden Fall königsblauer Himmel erstmal. Vielen Dank, Pilar, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit politischem Talk.
Und dazu lädt gleich Sandra Maischberger ihre Gäste ein.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, dann mit Julia Niharika-Senn. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.